Die in der Stadt sind oft komisch.
Das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir es rauskriegen.
Stadtfilter! Das neue Jahr wird noch binärer und das Digitalmagazin noch digitaler. Das ist der Superlativ im Schnittbereich von Radio und Computer. Das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Ich hoffe, ihr seid gut gerutscht und habt euch mit dem Jahr 2015 schon einigermaßen können anfreunden. Das ist unser Start ins neue Jahr. Das ist die erste Sendung von der Woche 3. Am Mikrofon ist der Matthias Schüssler. Und in der heutigen Sendung rede ich mit dem Andreas Vogunten. Er ist Blogger und Twitterer, Präsident von der Digitalen Almend, Internetunternehmer, Informatiker, Geschäftsführer bei Blogwerk gewesen und betreibt auch den Verlag Buch und Netz. Und er kann auch jodeln, habe ich herausgefunden. Stimmt das?
Ja gut, ich würde nicht sagen, ich kann wirklich jodeln. Aber wir haben in einer Zeit lang, in den 90er Jahren, mit einer Musikgruppe, die Volksmusik gemacht hat, unter anderem auch gejodelt hat, relativ viel Erfolg in der Schweiz. Das ist wahr, ja.
Ich glaube, das ist typisch, dass in dieser digitalen Welt so Leute gibt, wo dann Hansdampf in allen Gassen sind. Und die gehörst du auch ein bisschen dazu, oder?
Das ist richtig. Ja, ich würde sagen, mein Leben ist leidenschaftlich verzettelt.
Das ist sehr schön. Und ja, gehört wahrscheinlich aber auch eben dazu, dass man das halt heute kann in dieser digitalen Arbeitswelt, dank diesen Internet- und der kommunikativen Möglichkeiten kann man auf so vielen Hochzeiten tanzen, wenn man Lust hat und wenn man dann halt in diesen 24 Stunden pro Tag unterbringt.
Genau, das ist eine von den fantastischen Vorteile, die eigentlich auch die vernetzte Welt bringt, finde ich. Man kann seine verschiedensten Gefallen oder Bedürfnisse, die man hat, man kann die ausleben, man kann denen nachleben, man kann diesen Sachen nachgehen, man kann sich neu vernetzen, immer wieder mit anderen Leuten zu neuen Themen, das ist grossartig.
Wo ist denn der Schwerpunkt bei deiner Arbeit? Ich habe ja einiges aufgezählt. Was ist das, was du dann doch am intensivsten betreibst?
Im Moment ist es sicher das, was ich mit Buch und Netz mache. Also das heisst, ein Versuch, eine Plattform oder einen Verlag aufzubauen, wo man mit freien Inhalten, Buchinhalten eigentlich kann monetarisieren und verbreiten im Netz. Also ich kann es auch ganz einfach sagen, meine Vision ist einfach die, ein Buch gehört eigentlich als Website ins Netz. Und auf dem Weg dorthin muss man verschiedene Experimente machen und schauen, wie kann man trotzdem Geld zusammensammeln, letztendlich. Und das ist eigentlich das, was ich mich im Moment damit beschäftige.
Und ich glaube, über Buch und Netz reden wir noch ein bisschen intensiver. Du machst auch noch andere Sachen. Du bist Präsident von der Digitalen Almend. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der sich laut den Statuten für öffentliche Zugänge oder zum öffentlichen Zugang zu digitalen Gütern einsetzt und auch das öffentliche Verständnis für offene Wissensgeschäft fördern will. Was ist eine offene Wissensgesellschaft?
Im Wesentlichen geht es uns darum, also eigentlich um zwei Sachen. Das eine ist, alles, was kulturell erschaffen wird, brauchen wir eigentlich, um wieder mit anderen zu kommunizieren und uns weiterzuentwickeln. Und überall dort, wo das kulturelle Schaffen eingesperrt ist und nicht gebraucht werden kann, verarmt eigentlich die Gesellschaft. Und wir haben das Gefühl, das Netz bietet die Möglichkeit, die Inhalte möglichst vielen Leuten zur Verfügung zu geben, um etwas zu machen damit. Und so mit anderen zusammen etwas machen vor allem. Und das wird zum Teil einfach falsch gesehen. Es ist versucht, dass man das verhindert. Es wird alles gemacht, dass man die Inhalte nicht haben kann. Und wir wollen eigentlich zeigen, dass das möglich ist. Auf der einen Seite sind das Public Domain Inhalte. Das heisst, alles, was nicht mehr urheberrechtlich geschützt ist. Bekanntlich ist jedes Werk 70 Jahre nach dem Tod von einem Urheber frei. Und wir setzen uns dafür ein, dass nicht noch mehr Werk wieder eingespürt werden. Das passiert immer öfter. Wenn zum Beispiel Museen hergehen und sagen, eine Fotografie vom Werk XY, die 300 Jahre alt ist, ist Copyright im Museum, dann ist das eine Reprivatisierung eigentlich von einem öffentlichen Gut. Und gegen solche Sachen wehren wir uns. Das andere ist Creative Commons stützen oder fördern und heutigen Künstler und Urheber einen Weg zu zeigen, wie sie ihre Inhalte im Netz besser verteilen können.
Ich hoffe, du die Leitung hebt durch. Du bist jetzt gerade ein bisschen abgehackt gekommen, aber ich glaube, da müssen wir damit leben und ich nehme an, das schafft man jetzt gut. Creative Commons, das ist ein Stichwort, ich würde das gerade mal aufgreifen. Das ist ja eine neue Lizenzform. Früher ist einfach grundsätzlich Urheberrecht, hat gesagt, alles ist vorbehalten dem Urheber, alle Rechte vorbehalten und sonst darf niemand etwas damit machen. Und du würdest sagen, das ist so ein Gefängnis, wo der Nutzen von Kultur, von Text, von Bildern, von Fotos, von Musik einschränkt. Und da könnte man, eben, wenn man das ein bisschen lockerer handhabt und es flexibler vor allem auch macht, dass die Leute selber können entscheiden können, die Urheber, wenn sie so etwas fragen wollen, das hilft der Gesellschaft als Ganzem.
Genau, das hilft einerseits der Gesellschaft und es hilft natürlich auch dem Künstler. Oder man muss die Realität sehen, die allermeisten Künstler, die irgendetwas arbeiten, haben ja nicht das Problem, dass ihre Werke kopiert werden gegen ihren Willen, sondern sie haben das Problem, dass sich keine Sau für sie interessiert. Das ist ja die grosse Herausforderung. Oder? Man macht etwas und man möchte eigentlich gerne, dass das gesehen wird, dass das rezipiert wird, dass mit dem etwas gemacht wird. Das heutige Urheberrecht schränkt das alles ein, also beziehungsweise verunmöglicht das alles. Das heisst im Prinzip immer, du darfst nichts. Also Copyright bei, du darfst nichts. Beim Creative Commons System geht es eigentlich darum, dass der Künstler am Werk gerade mitgibt, was man damit machen darf. Und durch das wird alles vereinfacht. Oder? Also, man muss nicht jedes Mal um Erlaubnis bitten, weil in der digitalen, vernetzten Welt geht alles so schnell. Die Leute senden, wenn sie brauchen, verteilen auf Facebook und so weiter. Und da kann man nicht erwarten, dass man wie in der Welt vor 50 Jahren zuerst einen Brief schreibt und fragt, ob man das brauchen darf. Sondern das muss man einfach können machen. Und in Zukunft stelle ich mir das so vor, dass die Künstler, die nicht Creative Commons oder ähnliche offene Lizenzen nutzen, im Nachteil wirken, weil denen ihre Werke einfach nicht verteilt werden, weil jemand sich nicht jedes Mal Risiko aussetzen gegen das Gesetz zu stoßen.
Wie siehst du denn das? Was gibt es sonst noch für Gefängnisse, wo die Ausbreitung von der Kunst, von Wissen, von Werk im weitesten Sinn verhindert? Dass ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel ein DRM, ein Digital Rights Management, fallen dir auch noch ein paar andere Sachen ein?
Nein, das ist natürlich jetzt gerade der wichtigste. Also, es gibt eigentlich zwei Stichworte, so muss ich sagen. Das eine ist DRM, das ist eine Katastrophe, dass man das immer noch, vor allem in der Buchbranche zum Beispiel, so stark verwendet, aber auch bei Games und bei vielen anderen Apps, oder? Das ist eigentlich falsch. Und das zweite ist eigentlich die Erkenntnis oder die Klarheit, die man sich machen muss, dass die ganze Kulturschaft im 20. Jahrhundert uns droht, verloren zu gehen, wegen der langen Schutzfristen, die das Urheberrecht beinhalten, also das, oder integriert hat. Das bedeutet, oder, alles, was irgendwie jetzt publiziert wird oder produziert wird, das wird irgendwo digitalisiert. In den letzten 10 Jahren ist digital vorhanden und es wird auch verteilt. Aber, und alles, was irgendwie vor 1930 rausgekommen ist, wird auch noch digitalisiert und ist vorhanden. Aber alles, was zum Beispiel drinnen ist, ist nicht rum. Grossartige Werke von einem Niklaus Meyerberg zum Beispiel oder ein Haufen andere Sachen, die sind nicht verfügbar. Man kann sie höchstens in einer Bibliothek holen. Hin und wieder kommt wieder einmal ein Buchverlag und bringt irgendwie eine kleine Sammlung. Aber der Witz ist, dass der allergrößte Teil, und das ist von einem bekannteren Autor, aber vor allem auch von unbekannten Autoren, das verschwindet, weil niemand ein Recht hat, um die zu verarbeiten oder zu digitalisieren. Und niemand weiß, wie man mit diesen Rechten umgeht.
Dann würdest du auch fordern, dass man die Frist von diesen 70 Jahren nach Tod vom Urheber auch müsste radikal verkürzen?
Ja, also eben, das ist natürlich, das eine ist die Utopie, oder die Idealvorstellung, und das andere ist die realpolitische Situation. Oder? In meiner Vision oder in meiner Vorstellung, unser Ideal wäre, gäbe es das eh nicht so eine lange Frist. Also man müsste grundsätzlich darüber reden, ob das Urheberrecht in der Idee, wie sie da ist, dass der Künstler oder der Urheber wirklich als Schöpfer muss angeschaut werden, das muss man sowieso hinterfragen. Und man könnte ja mal noch einen Schritt weiter zurückgehen und sagen, also wir tun mal die Frist kürzen, sagen wir mal 10 Jahre nach Veröffentlichung zum Beispiel. Aber das ist gar nicht möglich. Und jetzt kommt das Realpolitische. Das Urheberrecht ist entgegen dem, was die Unterhaltungsindustrie die ganze Zeit immer behauptet, eines von diesen Gesetzeswerken, die am stärksten durchgesetzt werden weltweit. Es gibt kaum ein Gesetzeswerk, das so stark international vernetzt ist und mit Verträgen abgesichert seit bald 100 Jahren. Und in diesen Verträgen ist zum Beispiel festgehalten, dass man nicht kann unter eine Frist von 50 Jahren gehen nach dem Tod vom Autor. Wir haben in der Schweiz 70 Jahre, also wir könnten jetzt noch 20 Jahre zurück, aber wir nicht. Mhm. Und das ist natürlich verrückt, oder? Es ist nicht möglich in unserem Land, dass wir sagen, wir wollen zum Beispiel per Volksentscheid ein ganz anderes Urheberrechtsregime zahlen. Das würde bedeuten, dass wir Berner Convention und andere Verträge müssen aufkünden und das gäbe die logischerweise irgendwelche wirtschaftspolitische Probleme, das würde gar nie passieren. Also das heisst, ja, realpolitisch ist es unmöglich.
Es würde wahrscheinlich auch zur Folge haben, dass dann die Filmindustrie keinen einzigen Film mehr in die Schweiz liefern oder so, dass man da so zu einer Aussenseiter und Ausgestoßenen werden.
Das ist richtig, genau. Aber da würden wir uns dann schon helfen zu wissen.
Genau. Und wie setzt ihr dann, oder wie versucht ihr, eure Forderungen durchzusetzen? Macht ihr Lobbying? Redet ihr mit Medien? Geht ihr zu der Bundespräsidentin zum Tee? Oder was sind da eure Instrumentarien, um eure, dieser Vision ein bisschen näher zu kommen?
Genau, das eine ist natürlich versuchen, Künstler davon zu überzeugen, dass sie in Creative Commons arbeiten. Ein weiterer Punkt ist die Überlegung, dass man eigentlich auch Künstler könnte davon überzeugen, dass sie ihre Werke nach ihrem Tod in Public Domain gehen, freiwillig. Also, dass sie eigentlich das Legat an die Öffentlichkeit machen. Da sind wir jetzt aber noch nicht weiter. Das ist einfach so eine Idee, die im Raum steht. Und das Dritte ist, die politische Arbeit, die ist manchmal ein bisschen intensiver, manchmal ein bisschen weniger. Die ist natürlich jetzt durch das, dass die Agur 12-Gruppe geschaffen hat, sehr viel intensiver gewesen. Wir sind zwar leider nicht eingeladen gewesen an diesen Gesprächen, aber wir haben doch, würde ich mal sagen, der eine oder andere können darauf aufmerksam machen, dass man dort auf dem falschen Dampfer ist. Wir sind wenigstens bei den IGE-Urheberrechtsgesprächen jeweils dabei. Aber das ist natürlich schon so, wir sind als relativ kleiner Verein, mit einer eher, sagen wir, Aussenseitenhaltung. Nicht unbedingt die, die man jetzt als erstes fragt, wenn es um politische Haltungen geht.
Also ihr seid ein bisschen radikal, kann man auch sagen, mit euren Forderungen.
Wir sind durchaus gesprächsbereit und auch eben realpolitisch offen, wenn es jetzt um die Verarbeitung von dem, oder die Überarbeitung von dem neuen Urheberrecht geht. Aber natürlich haben wir ganz eine andere Haltung, als dass die klassische Unterhaltungsindustrie hat. Zu der Urheberrechtsrevision ist vielleicht noch wichtig zu sagen, das, was jetzt auf dem Tisch ist, das hat nichts mit den Kulturschaffenden in der Schweiz zu tun. Das ist eine reine Lobbyarbeit, also ein Produkt aus der Lobbyarbeit von der amerikanischen Unterhaltungsindustrie. Und es geht um gar nichts anderes. Netzsperren, Netzschnüffeleien, die da vorgestellt sind, das hat nur für die Unterhaltungsindustrie einen Wert und nicht für die Schweizer Kultur. Und ich bin zum Beispiel extrem stark der Meinung, dass man mal müsste die Frage stellen, wie viel Geld glaubt die Schweizer Kulturschaffende als Gemeinsamkeit, geht ihnen verloren durch die sogenannte Piraterie. Und dann schaut man das mal an, ob es das wert ist, dass man nebenzu so eine Zensurinfrastruktur muss aufbauen muss, um das Problem zu lösen. Ich kann man das Problem ja auch anders lösen.
Genau, und das ist ja auch, ich glaube, das lebst du ja auch ein bisschen vor, wenn man das Problem auch anders könnte lösen. Und gar nicht jetzt zu weit, wenn ich sage, dein Verlag, Buch und Netz, .com, das ist, dort ist eigentlich, dort willst du auch vorleben, wenn man das anders könnte machen.
Genau. Dort möchte ich eigentlich einen wichtigen Punkt zeigen. Der erste ist der, oder nein, also das ist der eine Punkt. Wenn etwas kostenlos im Netz verfügbar ist, im Browser, verlinkbar und dadurch verteilbar und findbar, heisst das nicht, dass man mit dem gleichen Inhalt nicht auch ein Produkt schaffen kann, das nachher jemand anderes dafür ist, bereit zu zahlen. Und mir geht es eigentlich um das, oder? Die meisten Kulturschaffenden haben so die Haltung und das plappert jetzt einfach der Unterhaltungsindustrie nach. Wir können gegen gratis nicht bestehen. Mhm. Und das ist die erste Haltung. Und die zweite ist, gratis heisst, das habe ich keinen Wert. Und die sind beide falsch. Also erstens mal bedeutet gratis oder kostenlos im Netz hat nichts damit zu tun mit der Werthaltung, die man dem gegenüber hat, sondern das hat mit den Produktionsmechanismen zu tun. Es kostet jetzt halt einfach nur mal nichts mehr, eine Website ins Netz zu stellen. Und da kann man nicht sagen, die Leute sehen, dort ist kein Wert. Das stimmt einfach nicht. Der Wert ist etwas, wo man ihnen muss ihnen einen Nutzen schaffen. Oder? Und das ist zum Beispiel in einem Fall von einem Buch, ist es eben so, der Inhalt, den kann man zwar bei mir im Browser lesen, aber es kann durchaus sein, dass du eben trotzdem findest, ich möchte lieber ein File haben. Dass ich bei mir abspeichern kann. Und für das Teil bist du bereit, auch etwas zu zahlen, damit du die Funktion hast. bei dir selber speichern, selber privat können markieren, ohne dass jemand mitschaut und so weiter. Oder es gibt andere, die sagen, ich will ein gedrucktes Buch. Und zwar nicht wegen dem Inhalt, weil ich kann ja einen nicht lesen, sondern weil ich am liebsten ein Papierbuch in der Hand habe, wenn ich es am Strand lese. Oder weil ich das Buch möchte verschenken. Und genauso mache ich es heute auch. Gute Bands, die machen das Zeug digital, aber man kann zum Beispiel eine Vinylplatte kaufen, weil das irgendwie etwas Wertiges ist, wo man aufstellt, zum Beispiel mal zeigen, was man hat.
Also dein Verlag verdient eigentlich mit der Darreichungsform als E-Book, als EPUB-Datei, wo man kann, oder als PDF, wo man kann dann auf sein Lesegerät drauf tun oder am Bildschirm lesen, aber das Buch selber, der Inhalt, ist gratis.
Genau, der ist im Netz. Also der ist einerseits kostenlos im Netz verfügbar. Andererseits kann er aber auch, wenn man jetzt ein E-Book kauft, ist es nicht natürlich ohne DRM, also ohne Kopierschutz. Es ist auch unter Creative Commons. Das bedeutet, man kann das sogar kopieren und weitergeben, je nach Autor. Ich versuche immer, die Autoren davon zu überzeugen, dass sie möglichst eine lockere Creative Commons Lizenz nutzen. Aber je nach Autor kann man das dann sogar kommerziell noch verwerten, wenn man möchte. Und ich versuche, mit anderen wieder Nutzer zu nutzen, mit gleichen Gewerken zu machen.
Ich nehme jetzt
neben dem Darreichen als E-Book und gedruckten Buch gibt es auch die Möglichkeit für Firmen, zum Beispiel die Bücher in Bulk, also das heisst in größeren Stückzahlen als E-Book zu beziehen, wo sie nachher dann zum Beispiel können in einen Newsletter verschenken. Firmen haben heute das gleiche Problem wie Autoren, sie haben ganz viel Inhalt, wo sie das teilen, aber niemand schaut sie an. Und wenn sie jetzt zum Beispiel ein Buch verschenken, dann können sie schon mal die Aufmerksamkeit ein bisschen erhöhen. Und durch das können Sie bei uns zum Beispiel ein Buch auswählen und sagen, von dem nehme ich 20, dann mit 20 Downloads und Sie können in Ihrem Blogpost oder in einem Newsletter schreiben, wir verschenken Ihnen 20 Downloads, 20 Bücher von dem Werk sowieso.
Ich nehme jetzt mal Position vom Autor ein, der dann zu dir kommt und überlegt, ob er soll ein Buch bei dir publizieren. Und ich sage, das ist ja alles schön und gut. Ich glaubt ihr, dass ich damit mehr Verbreitung bekomme, dass meine Bücher mehr gelesen werden, wieder, wenn ich das sonst mache? Aber ich verdiene nichts daran. Und ich habe ja jetzt doch irgendwie eine riesige Anzahl von Stunden in mein Buch investiert und da müsste ich etwas zurückkommen. Ich wette auf etwas im Leben. Und das sehe ich nicht, wie das könnte passieren mit dem Modell.
Ja, genau. Also da ist Folgendes zu sagen. Es gibt natürlich einzelne Ausnahmen von Büchern, die so gut verkaufen, also früher schon, ohne Internet und nichts, wo der Autor tatsächlich einen signifikanten Betrag nachher bekommen hat. Das sind aber die Ausnahmen, und zwar die ganz grossen Ausnahmen. In der Belletristik gibt es in der Schweiz vielleicht 5 Autoren, die tatsächlich vom Bücherverkauf leben können. Dann gibt es vielleicht insgesamt etwa 50, die vom Schreiben leben können. Aber die leben nicht vom Bücherverkauf, sondern von auch von anderen Sachen, die sie dann eben zu ihnen machen. Es ist einfach Fakt, dass auch vorher bei 90'000 Neuerscheinungen pro Jahr allein im deutschsprachigen Raum, 600'000 im englischsprachigen Raum, 99% von allen Büchern nie so viel verkauft haben, dass der Betrag überhaupt redenswert ist für das, was der Autor bekommen hat. Das ist Fakt vor dem Internet. Und ich sage eigentlich nichts anderes, als das bleibt gleich. Es gibt jetzt noch viel mehr, wo schreiben und Sachen ins Netz stellen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du etwas kannst machen kannst, mehr als vorher, die steigt, wenn du die Zeug trägst. Oder du kannst es auch nicht machen, so wie ich es empfehle. Und dann ist es wahrscheinlich schlechter als vor 10 Jahren für dich, um mit deinem Buch etwas zu erreichen. Weil du hast zusätzlich noch das Problem, dass die anderen Inhalte, die auch im Netz sind, ein Konkurrent mit ihnen, die sind verteilbar und auffindbar.
Wie sehen das ein klassischer Verleger? Ich weiss, die Frage müsste ich jetzt irgendeinem von denen stellen. Würden die dem zustimmen oder würden die sagen, das ist nicht wahr? Wir haben Autoren, die gut verdienen oder ein bisschen etwas verdienen, auch wenn du von dem nicht kannst leben, ist ja dann doch immer noch besser, wieder gar nichts verdienen.
Ja, also da würde ich mal so sagen, das würde ganz klar, dass die klassischen Verleger sagen. Ich sage nicht, die anderen verdienen gar nichts. Ich sage nicht, bei mir verdient man gar nichts. Das stimmt ja nicht. Eben, die Bücher werden ja gekauft. Also, wenn ich ein Buch bei mir, sonst würde ich ja gar keins machen. Oder? Also, die werde ich bestellt. Natürlich habe ich nicht die Absatzzahlen, die jetzt vielleicht im etablierten Verlag hat, aber es hat nichts damit zu tun, dass ich noch nicht so ein bekannter Verlag bin und noch nicht alle die Mittel ausnutzen kann oder ausschöpfen kann wie andere. Oder muss ich das so sagen? Ein Verlag lebt von seiner Backlist. der lebt eigentlich von der Menge der Bücher. Es ist genau die gleiche Geschichte wie bei Amazon und so und nicht von einzelnen Titeln. Es gibt hin und wieder Fälle, wo irgendein Bestseller einem Verlag quasi alles finanziert. Aber das ist eine Ausnahme, die Ausnahmesituation. Der grösste Teil der Verlage ist am Schadern und Kämpfen und Strampeln und haben da ein Buch und da läuft ein bisschen etwas und da läuft. Und das ist vorher schon nicht anders gewesen. Ich habe ein schönes Buch übrigens wieder frisch rausgegeben, Der Buchhändler, wo von 1840 kommen oder so, wo beschreibt, wie dort die Situation war aus Sicht von einem Verleger. Und das hat sich überhaupt nicht geändert.
Das ist ein bisschen ernüchternd, weil man denkt ja auch, es wird alles immer besser mit der Entwicklung, die wir haben. Aber du würdest sagen, die Feststellung, dass man nichts verdient oder wenig verdient, die ist in Stein gemeißelt mit Inhalt. Man sieht jetzt die grossen Verlage in der Zeitungsbranche zum Beispiel, die probieren doch wieder auch von dieser Gratis-Mentalität. Es hat auch eben mit der Geisteshaltung der Konsumenten zu tun, die sagen, es gibt so viel Inhalt, also muss ich für nichts zahlen, nicht einmal für das, was ich gut finde. Aber dass man von dem wenigstens wieder ein bisschen wegkommt, durch, ich würde es jetzt böse sagen, Erziehung von der Kunden, indem sie halt jetzt müssen lernen, dass etwas, was früher gratis war, hinter einer Paywall, hinter einer Bezahlschranke versteckt worden ist. Glaubst du nicht, dass das doch auch ein Ansatz ist, wenn man dort nicht so fatalistisch muss sein und sagen, man verdient nichts, sondern man könnte die doch noch ein bisschen auch an diesem Modell festheben?
Also ganz ehrlich, nein, glaube ich nicht. Und zwar, also ist noch wichtig, ich muss immer ein bisschen aufpassen, man kann natürlich nicht jede Art von Inhalt über den gleichen Leist schlagen. Es ist immer vom Einzelfall abhängig, und was ist es für Inhalt. Aber in den allermeisten Fällen, also die Zeitungs-Paywalls, die werden garantiert nicht überstehen. Das sehe ich nicht. Macht einfach keinen Sinn. Du kommst die News auch anderswo über, oder? Nochmal, und vielleicht noch schnell eine Klammerbemerkung, dass die Gratis-Mentalität im Internet, das ist ein Mythos. Das stimmt einfach nicht. Es ist nicht so, dass die Leute nicht bereit sind, für Inhalt zu zahlen im Netz. Das sieht man ja an der Wachstumskurve von allen E-Commerce-Angeboten, die irgendwie mit elektronischen Inhalten zu tun haben. Downloads oder E-Books oder egal was, überall, es wird ja schon gekauft. Und auch andere Sachen werden gekauft. Also es ist noch nie so viel für Kultur ausgegeben worden wie heute, wenn man es vergleicht mit dem Budget. Ein grosser Teil geht natürlich auch an andere Sachen, wie Konzerte und so, aber letztendlich ist es so, dass die Leute nicht das Gefühl haben, im Netz muss alles gratis sein, sondern es ist ganz einfach das, was gratis rum ist. Für das muss man nicht unbedingt bezahlen. Und bei den News zum Beispiel ist es halt einfach so, es wird immer jemanden geben, der die News gratis im Netz hat. Also News hat nur eine kurze Zeit. Und es wird vielleicht irgendwelche Leute geben, ganz bestimmte Berufsgruppen, wo es extrem wichtig ist, dass sie das ein paar Sekunden vorher bei anderen müssen. Die sind vielleicht bereit, für den Zeitvorteil zu zahlen. Dann gibt es wieder andere, die bei Fachinhalten, zum Beispiel, also das ist ein schönes Beispiel, Fachbücher, die sind tot. Mhm. Ausbildungsbücher, die sind tot. Das ist jetzt noch sicher, das kann man jetzt noch 20 Jahre melken, oder? Das ist unmöglich. Man kann dort noch etwas machen, es geht ja kulturell immer viel langsamer als technologisch. Aber am Schluss ist es doch so, dass Fachinhalte wird vor allem in Zukunft von Firmen, und zwar hochwertig, von Firmen bezahlt, erstellt und ins Netz gestellt, damit die Firmen im Zusammenhang mit ihren Content-Marketing-Strategien zu neuen Kunden kommen. Und die haben doch null Interesse, was hinter einer Paywall zu tun. Die wollen einfach, dass möglichst viele Leute das lesen und gut finden und verteilen. Und nachher kommen die irgendeinen schon an ihre Leute.
Kann man es vielleicht auch so sagen, dass bisher hat man, wenn man ein Buch gekauft hat, dann ist das quasi prepaid gewesen. Man hat es zuerst gekauft und zahlt. Und dass das heute vielleicht eher in Richtung Postpay geht. Also das heisst, man hat es gut gefunden, die Inhalte. Dann findet man vielleicht tatsächlich, ich kaufe jetzt das, obwohl ich schon gelesen habe, als Hardcopy oder als E-Book oder ich gebe es weiter, ich verschenke es weiter. Dass man dann dort halt trotzdem auch, oder siehst du das bei deinen Kunden, bei deinen Lesern, dass die das Gefühl haben, wenn sie jetzt etwas Gutes gelesen haben, dass sie dann auch dem Autor in irgendeiner Form wieder etwas zurückgeben müssen?
Bei mir kann ich es leider noch nicht so sagen, ich habe zu wenig Datenmaterial, um so etwas auswerten können. Aber ich kann grundsätzlich sagen, aufgrund von meiner Erfahrung, so ist im Netz auch, ich meine, klar, ich kann nicht nur von mir ausgehen, ich rede ja mit vielen Leuten, oder? Das ist sicher das, was passiert. Also, wenn zum Beispiel irgendjemand ein Buch überkommt, oder liest von jemandem, den er im Netz kennengelernt hat, getroffen hat, wichtig ist, dass man dafür sorgt, dass man die Kontakte kann herstellen. Also wenn man zum Beispiel auf Social Media präsent ist und so quasi die Leute jemandem folgen, also wenn ein Autor ein Buch draus hat, muss er unbedingt bei der Social Media präsent sein. Also wenn jemand über irgendeine andere Quelle, als er hat wollen, auf das Buch stoßt, oder dem kann folgen, wenn er ihn spannend findet. Und dann, wenn er das nächste Buch macht, macht er vielleicht eine Crowdfunding-Aktion. Und wenn er jetzt schon Haufen lesen kann vom vorhergehenden Buch, ist es viel, die Chance viel grösser, dass er dort wieder genug Leute findet, die ihm das nächste Buch finanzieren. Oder er findet viel eher jemanden, eine Firma, die sagt, hey, wir haben euch ein Buch gelesen zum Thema Scrum. Das finden wir total spannend. Wir würden gerne auf unserem Blog eine Serie machen mit Beiträgen von Ihnen, wo Sie zu dem Thema etwas schreiben. Haben Sie Lust? Wir zahlen natürlich dafür. So läuft das. Also der Autor hat total viele Möglichkeiten in Zukunft zu Geld zu kommen, sogar viel mehr als früher. Aber er muss sich viel stärker als Unternehmer sehen.
Hast du das Gefühl, so als abschließende Frage vielleicht, dass du tatsächlich da schon einen gewissen Meinungsumschwung hast können überzeugen? Oder bist du der einsame Rufer in der Wüste und der grosse, starke Gegner, den du hast, der ist Amazon, der verkauft seine Bücher weiterhin mit DRM, der macht mit seinen Reader und seinen Inhalten so einen goldigen Käfig, wo er die Leser einsperrt, also wenn man da mal drin ist, kommt man sehr schlecht wieder raus mit, und vor allem auch, man kommt schon wieder raus, aber man kann seine Inhalte nicht mitnehmen, aber irgendwie scheint das dann die Leute trotzdem nicht so zu stören und die fühlen sich wohl in dem goldenen Käfig rein.
Das ist richtig, da kann man wahrscheinlich auch nicht gross ändern, also ich wollte auch gar nicht gegen Windmühlen ankämpfen. Ich würde Folgendes sagen, Amazon ist nicht mein Feind. Amazon ist für mich wie alle anderen ein weiterer Distributionskanal, der sich etabliert hat in einer allgemeinen Haltung, wo man sich natürlich relativ einfach einrichten will. Das habe ich auch Verständnis dafür, dass Leute das wollen. Ich kaufe selber auch sehr viel bei Amazon. Und das ist wichtig, darum, also wenn wir über Bälle von Finden reden, dann wären jetzt die grossen klassischen Verlagshäuser. Also die sind eigentlich die Schuld am Aufstieg von Amazon. Weil die haben unbedingt wollen, dass es mit einem Kopiersystem, also Kopierschutzsystem funktioniert. Wenn zum Beispiel die Verlage würden aufhören, DRM einzusetzen, könnten auch kleine Buchhändler anfangen, ihre eigenen Shops aufbauen, mit eigenen ausgewählten E-Books aus verschiedenen Verlagshäusern. Das ist heute alles nicht möglich, oder? Weil die DRM-Systeme einfach viel zu teuer sind zum Handeln. Und das Zweite, also warum ich eigentlich überzeugt bin, dass es nicht so schlecht ausgesehen ist, immer mehr Leute, Künstler, merken, dass sie besser selber sich an Präsenz im Netz versuchen, aufzubauen. Also ich versuche es auch bei den Bands, bei den Musikern immer wieder klar zu machen. Das Netz ist die Plattform, das Web. Man muss die Sachen wie iTunes und Amazon und so weiter, die muss man nutzen. Aber man sollte immer auch eine eigene Präsenz haben und seine Sachen die selber verkaufen. Mhm. So dass eigentlich der, der irgendwie auf einem aufmerksam worden ist und sagt, das ist spannend, der muss können eine Möglichkeit haben, dir als Künstler zu folgen im Netz. Und er muss eine Möglichkeit haben, dir direkt eine monetäre Zuwendung zu geben. Mhm. Ohne, dass es zwischen den Haufen Mittelsmännern wieder aufgeteilt wird. Mhm. Mich nervt das total, wenn ich ein Buch kaufe oder ein Song kaufe und ich weiss genau, ein ganz grosser Teil geht auch weg und kommt nicht zum Autor, weil zwischendrin irgendwelche Mittelsleute haben. Okay? Mhm. Und das kann man eigentlich heute umgehen. Im Netz haben wir alles. Und auch wenn im Moment manchmal Tendenzen in die falsche Richtung gehen, ich bin eigentlich immer noch optimistisch, dass der Vorteil von dieser dezentralen, verlinkten Webinfrastruktur alles andere wird schlafen, früher oder später.
Mhm. Noch mit bitte um eine kurze Antwort. Ich habe das Gefühl, du hast aber nicht so viel Mitleid mit den klassischen Verlagen, die jetzt jammern, und weil sie Amazon selber gross gemacht haben.
Nein, überhaupt nicht. Es ist ganz einfach. Unternehmer jammern nicht. Unternehmer sehen, wenn sich die Welt verändert und versuchen, sich dieser neuen Veränderung anzupassen, schauen, was sie dort für neue Möglichkeiten haben. Und die, die einfach die ganze Zeit jammern, weil irgendwie der Käse nicht mehr am gleichen Ort wie früher, mit denen habe ich einfach.
Andreas von Gunten, ganz herzlichen Dank.
Danke, ja.
Und das ist dann auch schon das letzte Kapitel von dem Audiobuch gewesen. Im Epilog gibt es noch den Hinweis, dass ihr wie immer über digital@stadtfilter.ch mit uns in Kontakt tretet. Braucht die Adresse auch für Lob, Tadel, Themenwünsche und Fragen für Hummerbox Live. In einer Woche beschäftigen wir uns mit eurem Handgelenk und mit einer Sache, die man dort festmachen kann. Ich rede mit meinem Tagi-Kollegen Raphael Zeier. Der kennt sich nämlich aus mit allen Sorten von smarten Uhren und Fitness-Gadgets. Ja, und das dann in einer Woche. Bis dann sage ich Ciao miteinander. Mein Name ist Matthias Schüssler. Macht's gut, hebt euch Sorge.